FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren.
FIPS und das Radio lebt.
Durchblick. Berichte, Details, Hintergründe. Auf Radio FIPS.
Ich begrüße die Hörer der Sendung Durchblick. Wir haben heute das Thema Lärm. Die Redaktion hat und am Mikrofon ist Karin Schaffer. Anlässlich des Tages gegen Lärm am 24. April habe ich für Sie diese Sendung zusammengestellt. In Deutschland lautete diesmal das Motto »Alles laut oder was?« Der Tag gegen Lärm ist nur in Deutschland eine Aktion der Deutschen Gesellschaft für Akustik, kurz genannt DEGA e.V. An diesem Aktionstag geht es darum, die Aufmerksamkeit auf die Ursachen von Lärm und seine Wirkungen zu lenken, mit dem Ziel, die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Die DEGA führt Aktionen für Schulen, Verbände oder andere öffentliche Einrichtungen durch. Unter anderem gibt es den Lärmkoffer und die Lärmdetektive, die dem Schall auf der Spur sind. Oder es gibt einen Wettbewerb »So klingt meine Welt« für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6. Der Tag des Lärms wurde zum 22. Mal durchgeführt. Die folgenden Informationen habe ich aus der Apothekenumschau aus dem Jahr 2017. Wenn der Lärm krank macht. Unser Gehör hat niemals Pause. Im Lauf der Evolution als Alarmorgane entwickelt, registrieren die Ohren Tag und Nacht, was um uns herum geschieht, selbst wenn wir schlafen. Was früher lebensrettend sein konnte, wird in unserer modernen Industriegesellschaft oft zum Fluch. Rund um die Uhr attackiert der Lärm von Straßen, Flug- und Schienenverkehr, Industrie- und Baustellen, Gaststätten, Sportanlagen und nicht zuletzt den lieben Nachbarn, unser Trommelfell, und treibt den Stresshormonpegel in die Höhe. Laut einer Umfrage des Umweltbundesamtes fühlen sich mehr als 80% der Bundesbürger durch Straßenverkehrslärm belästigt, rund 60% durch Geräusche ihrer Nachbarn und 45% durch Fluglärm. Die Hörwahrnehmung hängt keineswegs nur vom Schallpegel ab, sagte der Psychologe Dr. Andreas Liebel, der am Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP in Stuttgart die Wirkung von Schall auf den Menschen untersucht. Neben Art, Dauer und Häufigkeit des Geräuschs entscheiden psychologische Faktoren wie die individuelle Lärmempfindlichkeit oder die persönliche Einstellung zur Geräuschquelle darüber, ob ein Geräusch als angenehm oder lästig empfunden wird. Schall wird erst zu Lärm, wenn er unerwünscht ist. So kann es einen tosenden Wasserfall auf ähnliche Schallpegel bringen wie ein startendes Flugzeug, wird aber meist mit positiven Dingen wie Erholung und Abenteuer verbunden. Entscheidend ist, ob ich mich dem Lärm freiwillig aussetze und jederzeit wieder entziehen kann, erklärte Liebel. Ist das nicht der Fall, fühle ich mich den Geräuschen hilflos ausgeliefert und erlebe einen Kontrollverlust, der Stressreaktionen auslöst. Inzwischen bestätigen zahlreiche Studien, dass ständiger Lärm ein Gesundheitsrisiko darstellt, lange bevor die Ohren Schaden nehmen. Was bewirkt Lärm im Körper? Bereits bei sehr niedrigen Schallpegeln von etwa 25 Dezibel können Schlafstörungen auftreten. Ab 40 Dezibel Lern- und Konzentrationsstörungen. Ab 65 Dezibel ist das Herz-Kreislauf-Risiko erhöht. Die Ohren trifft es zuletzt. Hörschäden treten bei Dauerschall ab 85 Dezibel auf, bei kurzen Belastungen erst ab 120 Dezibel. So kann ein tropfender Wasserhahn mit 20 Dezibel zu Schlafstörungen führen. Vogelgezwitscher ist bei 40 Dezibel angesiedelt, ein normales Gespräch bei 60 Dezibel und eine stark befahrene Autobahn etwa 75 Dezibel. Die Schmerzschwelle liegt bei 120 Dezibel und ein Düsenjet hat beim Start etwa 130 Dezibel. Am besten untersucht sind bislang die Auswirkungen von Fluglärm. Dies hat vor allem gesellschaftspolitische Ursachen, weil viele Flughäfen expandieren wollen und Fluglärm derzeit stark diskutiert wird, berichtete Professor Rainer Guski, wissenschaftlicher Leiter der Lärmwirkungsstudie NORA. Diese untersucht den Einfluss von Verkehrslärm auf Lebens- und Schlafqualität, Blutdruck und Erkrankungsrisiko bei Einwohnern des Rhein-Main-Gebiets. Ich kann Ihnen die Lärmstudie NORA geschrieben mit H am Ende, empfehlen. Der Umweltpsychologe Professor Rainer Guski erwartet, dass die Befunde einiger älteren Studien unterstützt werden. Schon mehrfach wurde gezeigt, dass Fluglärm den Blutdruck und damit das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht, weiß Guski. Auch die Schlafqualität wird beeinträchtigt. Er ist zuversichtlich, weil diese Erkenntnisse in die 2017 erfasste Novelle des Fluglärmgesetzes einflossen. Da Fluglärm nachts am meisten stört und Schutzmaßnahmen wie Ohrstöpsel und Lärmschutzfenster nur begrenzt helfen, macht es Sinn, die Nachtruhe zwischen 10 Uhr abends und 6 Uhr morgens durch ein strenges Flugverbot zu schützen. Zudem wirkt Fluglärm bei vergleichbaren Pegeln lästiger als Straßen- und Schienenverkehrslärm. Trotz abnehmender Dauerschallpegel zeigen neuere Untersuchungen höhere Belästigungsraten, sagte Guski. Zwar seien die Flugzeuge heute leiser, doch der Luftverkehr nehme stetig zu. Dies empfinden die Menschen als zunehmende Lautstärke, weshalb Fluglärmstudien künftig auch Dauer und Häufigkeit der Belastung berücksichtigen müssen. Psychoakustiker wie Professor Brigitte Schulte-Fortkamp von der Technischen Universität Berlin untersuchen unter anderem die Geräuschqualität von Flugzeugen und anderen Maschinen. Es genügt nicht, dass die Flugzeuge leiser werden, betont sie. Die Geräusche müssen so verändert werden, dass sie weniger stören. Stechen aus einem Klangteppich einzelne Töne als deutlich wahrnehmbares Pfeifen oder Brummen hervor, sei dies lästiger als ein verschwommenes Rauschen. Die Geräusche neuerer Flugzeugtypen haben trotz geringerer Lautstärke manchmal ein höheres Störpotenzial. Auch raue und scharfe Töne stehen auf der Liste nerviger Geräusche ganz oben. Etwa ein über eine Schiefertafel kratzender Fingernagel. Wie stark sich jemand gestört fühlt, hängt jedoch nicht nur von der Art des Geräuschs ab, sondern auch von der individuellen Empfindlichkeit. Lärmsensitive Personen fühlen sich bei gleicher Beschallung stärker belästigt, erklärte Andreas Liebel. Dabei scheinen auch Alter und Geschlecht eine Rolle zu spielen. In einer Studie der Universität Düsseldorf etwa bewerteten ältere Frauen Verkehrslärm negativer als jüngere Männer und reagierten körperlich stärker darauf. Die neue Ausgabe der Zeitschrift UMIT beschäftigt sich mit dem Thema Fußverkehr. Zu Fuß gehen sei gesund und Fußgänger prägen das städtische Leben. Damit müsse aber der Fußverkehr besser geplant und verwaltet werden. Die Ausgabe 1 2019 von UMIT zeigt, dass die Potenziale des Fußverkehrs in Deutschland noch nicht ausgeschöpft seien. Zunächst müssten Ortschaften fußverkehrsfreundlicher werden. Außerdem gibt es verschiedene vom Umweltbundesamt in Auftrag gegebene oder geförderte Pilot- und Förderprojekte. Vor allem wenn Rückzugsmöglichkeiten fehlen, kann der Leidensdruck der Betroffenen enorm sein. In Großraumbüros, wo das Stimmengewirr nicht selten 60 Dezibel erreicht, leiden Leistungsfähigkeit und Konzentration der Mitarbeiter. Wenn Gespräche der Kollegen zu verstehen sind, stört das beim konzentrierten Arbeiten mehr als ein undeutliches Gemurmel. Entscheidend ist, wie stark sich der Sprecher von den Hintergrundgeräuschen abhebt, sagte Liebel. In ruhigen Räumen könne bereits ein Flüstern stören. Am lästigsten sind einzelne Sprachfetzen, weil das Gehirn versucht, die fehlende Information zu ergänzen. Der Lärmforscher geht davon aus, dass auch mittlere Schallpegel die Gesundheit langfristig schädigen. Am Fraunhofer Institut für Bauphysik untersucht er, wie sich die Lärmbelästigung in Innenräumen verringern lässt. Trennwände verhindern die Ausbreitung des Schalls. Absorber schlucken Geräusche. Als letzte Maßnahme lassen sich störende Geräusche maskieren. Dabei werden ablenkende Sprachinhalte durch ein neutrales Rauschen überdeckt, erklärt Liebel. Auch in den eigenen vier Wänden bleibt kaum jemand von unerwünschtem Schall verschont. Lärm ist einer der Hauptgründe für Umzüge, weiß Liebel. Lärmempfindlichen rät er, nicht an eine Hauptverkehrslinie zu ziehen und gezielt Lärmschutzvorkehrungen einzufordern. Doch auch zu Hause schlägt uns die Psyche ein Schnippchen. Das gleiche Geräusch wird je nach Verursacher sehr unterschiedlich bewertet, sagte Brigitte Schulte-Fortkamp. Wird es von der eigenen Familie erzeugt, ist man meist weniger kritisch. Selbst sehr leise Geräusche können stören. Etwa wenn sie uns, wie ein tropfender Wasserhahn, auf einen Missstand hinweisen. Naturgeräusche wie Blätterrauschen, Vogelgezwitscher und Meeresbrandung gelten dagegen als angenehm. Allerdings muss das Geräusch zu der Umgebung passen, so Schulte-Fortkamp. Meeresrauschen passt meiner Meinung nach nur ans Meer und nicht als Beschallung ins Kaufhaus. Es ist eine Frage von Ort und Zeit. Wie gesagt, auch leise Geräusche wie ein tropfender Wasserhahn können stören. Dagegen wirkt Blätterrauschen zur richtigen Zeit und am richtigen Ort beruhigend. Beide Geräusche haben etwa 10 Dezibel. Die folgenden Informationen habe ich aus der Südwestumschau vom Oktober 2018 von Dorothee Torebko. Was kann man tun im Kampf gegen den Krach? Es gibt Millionen Menschen, die unter Geräuschen leiden. Egal ob Baustelle oder Verkehr, das Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt steigt. Dabei gibt es Ansätze, die Belastung zu senken. Wenn Maria das Fenster öffnet, klingt das so. Morgens, mittags, nachts dröhnt das Rauschen der vorbeifahrenden Autos und der ratternden Tram an ihre Wohnung im zweiten Stock eines Altbaus in Berlin-Mitte. Seit 2 Jahren wohnt sie im Zentrum der Stadt, doch jetzt hat sie genug. Der Lärm lässt sie schlecht schlafen. Die Konsequenz ist, bloß weg hier. Weg vom Dauerrauschen, weg vom Dauerstress. Wie der 29-jährigen Ärztin Maria geht es vielen Deutschen. Einer Umfrage des Umweltbundesamtes zufolge fühlen sich 76% von 2000 Befragten durch Autos und Busse, 44% durch Flugzeuge und 38% durch Züge gestört. Durch den wachsenden Verkehr wird Lärm zu einem immer größeren Problem, denn er ist nicht nur Störfaktor, er macht auch krank. Menschen, die auf Dauerlärm ausgesetzt sind, leiden einer Studie im Auftrag des Umweltbundesamts zufolge häufiger an Herzinfarkten und Schlaganfällen. Bei Kindern kann das sogar die Entwicklung verzögern. Es gibt, wie ich in der Lärmstudie Nora lesen konnte, Untersuchungen mit Kindern durchgeführt, inwieweit diese Leseschwierigkeiten bekommen, wenn Lärm in der Umgebung herrscht. Wegziehen ist nicht für jeden eine Option. Warum auch? Führende Institute betonen, dass sich Lärm reduzieren lässt. Allerdings tue die Politik dafür zu wenig. Der Gesetzgeber hat 2 Maßnahmen, Vorsorge und Sanierung. Die Vorsorge bedeutet, wenn ein neues Gebäude entsteht, eine Straße ausgebaut oder Schienen verlegt werden, müssen bestimmte Richtlinien eingehalten werden. Das heißt, wenn gebaut wird, darf es in Wohngebieten tagsüber, das heißt von 6 bis 22 Uhr, nicht lauter als 59 Dezibel und nachts nicht über 49 Dezibel sein. Zum Vergleich, der Lärmpegel an einer stark befahrenen Straße wie in Berlin liegt bei 70 bis 80 Dezibel. Die Vorsorge ist ein gutes Instrument, um die Bürger zu schützen, sagte Michael Jecker, Vorsitzender beim Arbeitsring Lärm der Deutschen Gesellschaft für Akustik e.V. Das Problem sind die bestehenden Gebäude, erläuterte Jecker. Zwar gibt es ein Lärmsanierungsprogramm. Zwischen 1978 und 2015 hat der Bund 1,1 Milliarden Euro für Schallschutzfenster und Wände ausgegeben. Doch einen Rechtsanspruch gibt es nicht. Außerdem gilt das Programm nur für Bundesstraßen und Eisenbahnstrecken. Wer an einer stark befahrenen Gemeindestraße wohnt, hat Pech gehabt oder muss wegziehen. Da müsste die Bundesregierung und die EU mehr tun, zum Beispiel durch bindende Geräuschgrenzwerte, forderte Michael Jecker. Ähnlich wie bei der Luftreinhaltung. Da legte die EU Grenzwerte für den Ausstoß von Schadstoffen fest. Dies war die Grundlage dafür, dass die Deutsche Umwelthilfe bei Verwaltungsgerichten die Einhaltung der Grenzwerte einklagen konnte. Eine ähnliche Entwicklung würde sich Jecker für den Lärm wünschen. Thomas Maik vom Umweltbundesamt sieht das genauso. Eine Einzelmaßnahme wie die Festsetzung von Grenzwerten reicht nicht, sagte er. Es braucht viele Methoden, um Lärm zu reduzieren. Die Autos umzurüsten sei besser als Schallschutzfenster zu verbauen. Flügel teurer zu machen sei langfristig kostengünstiger, weil durch Lärm Krankheiten erst entstünden. Und das müssten dann die Krankenkassen ausbaden. Und lärmabsorbierende Fahrbahnen, wie sie in Paris ausprobiert werden, seien ebenfalls wirkungsvoll. In einigen Städten passiert schon viel, sagte Mike. So wurden etwa in Städten wie Ulm und Pfullingen Tempo-30-Zonen eingeführt, die den Lärm mindern. Außerdem wurde eine Parlamentsgruppe im Bundestag für den Fluglärm gegründet. Im Koalitionsvertrag ist verankert, dass der Schienenlärm sich bis 2020 halbieren soll. Die Bahn testet kleinere Lärmschutzwände gegen Güterwagenlärm. Dies wurde in der Tagesschau vor wenigen Tagen gemeldet. Damit wären die meterhohen grauen Alu-Schallschutzwände vielleicht bei Wohnbereichen nicht mehr überall notwendig. Auch Schienensteckdämpfer sollen getestet werden. Derzeit werden in einem vom Bund finanzierten und bereits laufenden Projekt rund 30 Techniken zur Lärmminderung erprobt, wie es von der Bahn hieß. Das Projekt läuft bis Ende 2020. Hintergrund ist ein Gesetz des Bundes, das es besonders lauten Güterwagen ab Ende 2020 verbietet, auf dem deutschen Schienennetz zu rollen. Ich möchte an dieser Stelle noch gern etwas zum Geräte- und Maschinenlärmschutz sagen. BHW ist die Schutzverordnung hierfür. Darin werden 57 Geräte aufgeführt und Maschinen, die in Wohngebieten im Freien nur zu bestimmten Zeiten eingeschaltet werden dürfen. Vom Betonmischer und Hydraulikhammer bis hin zu Kettensägen, Rasenmähern, Heckenscheren, Schneefräsen und Laubbläsern. Alle diese Geräte dürfen nur werktags zwischen 7 Uhr morgens und 20 Uhr am Abend betrieben werden. Für besondere Krachmacher gibt es weitere Einschränkungen. Kommen wir zurück zum Schienenlärm. Die Bahn rüstet Güterwagen um und verbaut Flüsterschienen. In einem Artikel vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur geht es um Lärmvorsorge und Lärmsanierung an Schienenwegen. Es gewährt einen Rechtsanspruch auf Schutz vor Verkehrslärm, unter anderem Schallschutzmaßnahmen am oder neben dem Gleis. Diese reichen von Schallschutzwänden bis zu Passiv, was es eben, wo eine andere Zuständigkeit vorliegt, hin zu Schallschutzfenstern oder Fassadendämmung. Die Mittel für Sanierung werden 2019 einmalig von 150 Millionen Euro in den vergangenen Jahren auf 176 Millionen Euro angehoben. Derzeit experimentiert das bundeseigene Unternehmen auch mit Schmiermitteln und Dämpfern, die die Quietschgeräusche mindern. Laut der Parlamentsgruppe Bahnlärm ist der Konzern damit auf dem richtigen Weg und kann sein Ziel erreichen. Doch ob das reicht, ist sich Michael Jecker nicht sicher. Lärm ist eine unterschätzte Gefahr, sagen er und Thomas Maik unisono. Es braucht mehr politischen Willen, denn die Konsequenzen sind uns heute vielleicht nicht bewusst. Wir werden sie aber in wenigen Jahren zu spüren bekommen, sagte Jecker.
Ich habe für Sie die lautesten Geräuschmacher zusammengetragen.
Es gibt unscheinbare Krachmacher und es gibt aber auch richtig laut. Das lauteste Tier ist kein Löwe oder Elefant. Es lebt im Wasser und ist nur 5 cm groß. Es ist der Pistolenkrebs, der in tropischen Korallenriffen wohnt. Mit seiner Schere kann er 220 Dezibel erzeugen. Damit ist er sogar lauter als eine Rakete bei ihrem Start. Die schafft es bis zu 140 Dezibel. Wenn der Pistolenkrebs auf Jagd geht, erzeugt er mit seiner Schere eine Luftblase, die mit einem Knall implodiert. Trifft diese Blase auf kleine Fische oder Krabben, sind sie sofort K.O. Der lauteste Schrei kommt von einer Frau, zumindest wenn es nach dem Guinness-Buch der Rekorde geht. Im Jahr 2000 hat die Britin Jill Drake bei einem Wettbewerb in London den lautesten Schrei aller Zeiten losgelassen. 129 Dezibel wurden gemessen. Das ist in etwa so laut wie ein Flugzeug in wenigen Meter Entfernung. Auch ein Presslufthammer und eine Kreissäge kommen mit 100 Dezibel nahezu an Drake heran. Die braucht ihre Stimme im Übrigen beruflich, sie ist Lehrerin. Eine, die nahezu genauso laut ist, ist die Tennisspielerin Maria Sharapova. Die Russin stößt bei jedem Schlag spitze Schreie von über 100 Dezibel aus. Sie ist zumindest unter den Sportlerinnen die Queen of Screams. Ich möchte Ihnen noch ein bisschen etwas zur Tennisspielerin Maria Sharapova sagen, die 1987 geboren ist, für alle, die sie nicht oder noch nicht kennen. Sie war Weltranglistenerste und gehört zu den wenigen Tennisspielerinnen, die alle 4 Grand-Slam-Turniere mindestens einmal gewonnen haben. 2016 wurde sie für 15 Monate gesperrt, nachdem sie positiv auf die verbotene Substanz Meldonium getestet worden war. Dies ist ein herz- und kreislaufwirksamer Arzneistoff. Als Medikament ist es beispielsweise in Russland und Litauen zugelassen, nicht jedoch zum Beispiel in Deutschland oder den USA. Nach Ablauf der Sperre kehrte Maria Sharapova durch ihre eigenen Leistungen in die Tenniselite der Damen zurück. Die lauteste Explosion stammt aus dem Jahr 1883. Da brach auf der indonesischen Insel Krakatau zwischen Java und Sumatra ein Vulkan aus. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es der bisher lauteste von Menschen registrierte Knall und er noch in 4800 Kilometern Entfernung zu hören war. In Regionen also, in denen der Schall 4 Stunden später ankam. Wie laut die Detonation war, darüber können die Forscher nur mutmaßen. Aus Aufzeichnungen geht hervor, dass in 160 Kilometern Entfernung noch ein Schalldruck von etwa 180 Dezibel gemessen werden konnte. Das lauteste Konzert grenzt an Körperverletzung. Die Heavy-Metal-Band Manowar boostete die Fans beim Magic Circle Festival in Bad Arolsen im Jahr 2008 mit 139 Dezibel weg. Die Schmerzgrenze des Menschen befindet sich bei nur 134 Dezibel. Die Musiker stellten damit einen Guinness-Weltrekord auf. Eigens für das Konzert wurden Verstärker entwickelt, die diesen hohen Pegel ermöglichten. Andere Bands stehen in fast nichts nach. Motorhead spielten mit 131 und Metallica mit 130 Dezibel. Geräusche kann man mit geeigneten Geräten messen. So sind zum Beispiel bei der Überwachung von Anlagen Messungen vorgesehen. Diese folgenden Informationen habe ich vom BMU. In vielen Rechtsvorschriften ist jedoch die Berechnung vorgeschrieben. Das ist erforderlich, wenn zukünftige Geräuschemissionen prognostiziert oder flächenhafte Geräuschbelastungen erfasst werden sollen. Dies gilt besonders für den Verkehrslärm. Wichtig ist bei den Schallereignissen, die sich in Lautstärke unterscheiden, die Frequenz und der zeitliche Verlauf. Etwa ein Standort, der ansonsten ruhig ist, eine Bahntrasse aufweist, an dem pro Stunde ein einzelner Zug in wenigen Sekunden vorbeifährt.
In den Beurteilungspegel fließen besondere Störmerkmale der Geräusche ein. Anwohnerinnen und Anwohner von Kreuzungen und Einmündungen fühlen sich zum Beispiel durch Straßenverkehrsgeräusche mehr gestört als an freien Strecken. Dies ist nicht messbar, fließt aber durch einen Zuschlag von bis zu 3 Dezibel in den Mitteilungspegel ein. Als Ergebnis ergibt sich der Beurteilungspegel. Für Anlagengeräusche, zum Beispiel Geräusche von Fabriken, Gewerbebetrieben, Werkstätten, Verwaltungsgebäuden, wird nach der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm der Beurteilungspegel aus dem Mittelungspegel über die 16 Tagenstunden, also von 6 Uhr bis 22 Uhr, oder über die lauteste Nachtstunde zwischen 22 Uhr und 6 Uhr gebildet. Gegebenenfalls werden noch wirkungsgerechte Zuschläge für besondere Geräuschmerkmale, Ton, Informations-, Impulshaltigkeit, Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit berücksichtigt. Schallpegel an einem Emissionspunkt können gemessen oder berechnet werden. Insbesondere beim Straßen- und Schienenverkehr bildet die Berechnung von Schallemissionen die wesentliche Grundlage für die Lärmvorsorge und die Lärmsanierung. Die Schallpegelmessung eignet sich hierfür nicht, da die Messung immer von den jeweils gerade vorherrschenden Randbedingungen abhängt. Beispielsweise Witterungseinflüsse, Hintergrundgeräusche oder auch schwer erfassbare und längerfristige zeitliche Schwankungen der Verkehrsstärke. Und demzufolge immer nur Momentaufnahmen an einzelnen Messorten zulässt. Die Verkehrslärmschutzverordnung fordert ausdrücklich, die Schallemissionen zu berechnen. Die Berechnungsverfahren sind so konzipiert, dass in nahezu allen Fällen die Ergebnisse von Vergleichsmessungen unter denen der Berechnung liegen. Es ist demnach gerechtfertigt, Vertrauen in die Berechnung zu haben und vorsichtig mit Messungen zu sein. Die folgenden Informationen habe ich von Dr. Martina Melzer aus der Apothekenumschau vom Oktober 2016. Autoreifen holpern über Kopfsteinpflaster, ein Hupen schallt durch Häuserfluchten. Handwerker zermalmen mit dem Presslufthammer Beton und der Nachbar übt auf seinem Klavier. Unsere Ohren fangen all diese Geräusche auf 24 Stunden am Tag. Denn das Gehör arbeitet permanent ohne Pause. Etwa 15.000 Hörzellen, die sich im Inneren der Ohren befinden, fangen die Schallwellen jeden Tons ab, verarbeiten sie zu Signalen und schicken diese ans Gehirn. Dort werden sie bewertet. Obwohl Geräusche zu unserem täglichen Leben dazugehören, empfinden wir viele als lästig. In diesem Fall schimpfen wir über Lärm. Experten sprechen von Lärm, wenn wir durch ein Geräusch beeinträchtigt werden, uns also zum Beispiel von ihm gestört fühlen. Wann dies der Fall ist, hängt von vielen Faktoren ab. Unter anderem spielt die Situation eine Rolle, in der wir uns gerade befinden, die Lautstärke und die Art des Geräusches. Lärm ist oft subjektiv, sagte Michael Jecker-Küppers, stellvertretender Leiter des Arbeitsrings Lärm in der Deutschen Gesellschaft für Akustik. Er nennt zwei Beispiele. Wir sitzen im Zug und müssen wichtige Unterlagen durchlesen. Nebenan plappert jemand andauernd übers Handy mit Freunden. Solche unerwünschten Gespräche stören sehr, da sie einen hohen Informationsgehalt aufweisen, erklärt der Akustikexperte. Der Grund: Unser Gehirn stuft ein Gespräch als wichtig ein und will die Information deshalb wahrnehmen. Wir können sie nur schwer ausblenden. Beispiel 2. Das Verhältnis zum Nachbarn ist nicht ideal. Mäht er womöglich noch zur Mittagszeit seinen Rasen, fühlen wir uns besonders stark belästigt. Ließe sich ein Geräusch vermeiden, geht es uns also ebenfalls eher auf die Nerven. Auch wenn wir gewisse Erwartungen an etwas haben, zum Beispiel die im Katalog angepriesene sehr ruhige Lage eines Hotels, stört es umso mehr, wenn die Tatsachen anders aussehen. Stehen wir direkt an einer stark befahrenen Straße, sind wir einem Lärmpegel von 70 bis 80 Dezibel ausgesetzt. Rauscht ein Lastwagen vorbei, kommt er auf rund 90 Dezibel. Hebt ein Flugzeug ab, dröhnt es mit 120 bis 130 Dezibel. Eine Autohupe, die nahe neben uns ertönt, kann auf rund 100 Dezibel kommen, ebenfalls ein Rasenmäher in unmittelbarer Nähe. Unterhalten wir uns, schallt unsere Stimme mit etwa 60 bis 70 Dezibel, je nachdem, wie laut wir reden und welche Entfernung wir überbrücken müssen. Natürliche Geräusche weisen sehr unterschiedliche Lautstärken auf. Rascheln die Blätter im Wald, verursacht dies leise 10 Dezibel. Ein feiner Landregen nieselt mit etwa 30 Dezibel vor sich hin. Rauscht allerdings ein tosender Wasserfall vor uns in die Tiefe, lassen sich bis zu 90 Dezibel messen. Donnert es über uns, können sogar 120 Dezibel zusammenkommen. Die Ärztin gibt folgenden Hinweis. Die Dezibelwerte können sehr schwanken. Sie hängen von vielen Faktoren ab, zum Beispiel wie nah jemand von der Lärmquelle entfernt ist, welche Windrichtung vorherrscht und welche Geräusche im Hintergrund ertönen. Lärm kann direkt das Ohr schädigen, sich aber auch auf den ganzen Körper auswirken. Sind wir kurzzeitig einem sehr lauten Geräusch ausgesetzt, ab etwa 120 Dezibel, können wir einen akuten Hörschaden davontragen. Er äußert sich beispielsweise durch Schwerhörigkeit oder Ohrensausen, also einem Tinnitus. Oft erholt sich das Ohr von diesem Zwischenfall wieder. Tückischer ist dauerhafter Lärm, der schon bei leiseren Tonlagen gefährlich werden kann. Ist jemand über viele Jahre am Arbeitsplatz täglich einem Pegel von 80 Dezibel und mehr ausgesetzt, kann er einen dauerhaften Hörschaden erleiden, warnt Jekka Küppers. Das bedeutet, unser Organismus schüttet Stresshormone aus bei zu viel Lärm. Der Blutdruck steigt und das Herz schlägt schneller. Wer tagsüber dauerhaft Straßenverkehrslärm in Höhe von 65 Dezibel oder mehr ertragen muss, hat ein höheres Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, gibt Jekka Küppers zu bedenken. Auch für weitere Herz-Kreislauf-Krankheiten steigt das Risiko durch Verkehrslärm an. Eine Studie an rund 1 Million Menschen aus dem Rhein-Main-Gebiet, die 2015 veröffentlicht wurde, zeigte, auch die Gefahr für einen Schlaganfall und eine Herzschwäche nimmt zu. Nächtlicher Lärm belastet besonders, denn unsere Ohren reagieren auf Lärm deutlich sensibler, wenn wir schlummern. Nachts hören wir jedes Knacken weitaus leisere Geräusche als bei Tag störenden Schlaf, erklärt Weinandi. Die Experten warnen deshalb, dass während der Nacht schon Pegel ab 40 Dezibel der Gesundheit schaden können. Auch wenn wir meinen, der permanente Schallpegel könne uns mit der Zeit nichts mehr anhaben, liegen wir falsch. Der Körper leidet auch nach vielen Jahren der Lärmbelästigung noch unbewusst darunter, so Jekka Küppers. Allerdings reagieren manche Menschen empfindlicher auf lästige Geräusche als andere. Sind wir beispielsweise ohnehin gestresst, stören vorbeirasende Autos umso mehr. Vollständig können wir dem Lärm nicht entrinnen. Ein paar Tipps haben die Experten allerdings. Das Schlafzimmer sollte sich, wenn möglich, auf der ruhigsten Seite des Hauses oder der Wohnung befinden. Teppiche, lange Vorhänge und Decken mindern den Schallpegel im Raum. Das Schlafzimmerfenster bleibt nachts notfalls geschlossen. Hören wir Musik, sollten wir auf die Lautstärke achten. Ein MP3-Player liegt durchschnittlich bei über 95 Dezibel, mahnt Jekka Küppers. Also nicht voll aufdrehen. Gehen wir auf ein Live-Konzert, helfen unter Umständen leichte Ohrstöpsel. Direkt an den Lautsprecherboxen können die Lieder mit über 120 Dezibel dröhnen. Benutzen wir ein lautes Gerät, ob Rasenmäher, Schleifmaschine oder Kettensäge, empfiehlt sich dringend ein Hörschutz. Das Umweltbundesamt rät, auf lärmarme Maschinen zu setzen. Solche, die im Freien benutzt werden, müssen Hersteller mit dem Schallleistungspegel LWA kennzeichnen, der in Dezibel angegeben wird. Je niedriger die Zahl, desto leiser das Gerät. Sonst gilt, daheim einfach mal alle Lärmquellen wie Radio, Fernseher oder PC ausstellen. Ruhe ist ein kostbares Gut. Damit bin ich am Ende der Sendung angelangt. Ich habe heute gesprochen über Lärm anlässlich des Lärmschutztages am 24. April. Die Redaktion hatte und am Mikrofon war Karin Schaffer. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, empfehle ich Ihnen immer wieder von Zeit zu Zeit ab Mittwoch auf unserer Homepage unter Mediathek vorbeizuschauen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch eine ruhige Zeit.